Also wir sind in der fortlaufenden Betrachtung in unserem Römerbrief im Kapitel 15. Römerbrief Kapitel 15. Heute möchte ich mit uns die folgenden Verse lesen aus Vers 29 bis Vers 32. 29 bis 32. Davor möchte ich uns erinnern, wo wir uns im Text befinden. Es geht ja darum, dass Paulus hier, nachdem er die Theologie geöffnet hat, nachdem er Gottes Heilsplan aufgezeigt hat, nachdem er den Vernünftigen, also den ganz normal, also vom Verstand her, vernünftigen Gottesdienst erklärt hat, wie die Reaktion auf so einen Heilsplan Gottes sein müsste, hat er gezeigt, dass wir unser Leben hingeben sollen, dass wir in Schuld stehen vor diesem Gott und Schöpfer, der dieses vollbracht hat. Und nun öffnet er sein Herz den Schreibern und zeigt, wie es in ihm drinnen vorgeht. Und eine Tatsache, was er ihnen aufzeigt, ist, dass sein Leben komplett eingebettet im Willen Gottes funktioniert. Das sind seine Absichten, das ist, wie er sein Leben führen möchte. Eingebettet im Willen Gottes. Und in diesem Abschnitt befinden wir uns. Er hat schon einige Punkte aufgezeigt. Wir sehen hier geht es um 7 Dinge, die in einem eingebettet im Willen Gottes sind. In Vers 22 ging es darum, dass Gott in unser Leben eingreift und Dinge verändert. Dass wir, wenn wir im Leben Gottes leben wollen, dass wir bleiben bei den Aufgaben und so lange dort bleiben, das ist Vers 23, bis sie erfüllt ist. Das bedeutet, im Willen Gottes zu leben. Es bedeutet, Ziele zu setzen, Pläne zu haben, ja, nach vorne zu sehen. Das wären die Versen, also das ist der Vers 24. Und das vierte war, Prioritäten zu setzen, von 25 bis 28. Ein Leben eingebettet im Willen Gottes ist Prioritäten setzen. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 29. Hier geht es darum, wenn du ein Leben führst im Willen Gottes, dann bist du dort, wo du hinkommst, ein Segen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Wenn du eine Elberfelder Bibel hast, so wirst du lesen, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens des Christus kommen werde. Das zweite, was wir heute betrachten möchten, was das bedeutet, ein Leben eingebettet im Willen Gottes, bedeutet ein Leben des Gebets, das trotzdem gebetet wird, obwohl, wie wir heute gelernt haben, Gott allmächtig ist und alles tut. Wie tut er es, Kinder? Er tut alles, wie er will. Das bedeutet nicht, dass, wozu denn noch beten? Der Herr ist im Himmel und er tut alles, was er will. Ein Leben im Willen Gottes bedeutet trotzdem Gebet. Und dann das eigentlich Abschließende. Wenn du so ein Leben führst im Willen Gottes, dann lebst du auch im Frieden Gottes. Okay, das ist der Überblick nochmal. Vers 29. Also, ein Leben im Willen Gottes bedeutet, wenn Paulus irgendwo hingeht, so kommt er mit der Segensfülle. Warum dieser Unterschied zu Elberfelder oder jetzt Schlachter? Also wir sehen, dass bei Elberfelder etwas fehlt, und zwar dieses Teil, ich mit der Segensfülle des Evangeliums. Ja, das fehlt bei der Elberfelder, weil der Mehrheitstext, also Textus Receptus hat dieses drin, der Mehrheitstext ist das, die Texte haben das drin, und der ältere Text, wonach Elberfelder übersetzt wurde, hat es nicht drin. Aber ihr werdet sehen, dass es im Grunde genommen keinen Unterschied macht. Ob es die Segensfülle Christi ist, ja, oder die Segensfülle des Evangeliums, mit der er kommt, des Christus. Es zeigt uns einfach auf, dass Christus und das Evangelium untrennbar sind. Dass Jesus und sein Wort untrennbar sind. Da, wo Jesus ist, da ist die Segensfülle. Da, wo Jesus ist, da ist auch das Evangelium. Denn die Segensfülle kommt zu uns durch das Evangelium. Aus diesem Grund, denke ich, ist es nicht als ein Fehler zu berechnen, dass in einem Text etwas fehlt, was im anderen nicht da ist. Um welche Segensfülle geht es denn wirklich? Wie füllend ist denn dieser Segen? Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus Jesus zu euch komme. Ich stand letzte Mal im Geschäft vor einer Packung von, ich glaube, das war Cappuccino, und hol mir diese große Packung, komm nach Hause, mach die auf, tada, und ich sehe, da ist so ein Stück leer. Ja? Also ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Natürlich haben die nichts Falsches gemacht. Auf der Verpackung steht ja auch nur drauf, da sind nur so und so viel Gramm. Aber es ist eine große Büchse gewesen und ein Teil davon war leer gewesen. Und da musste ich daran denken. Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, ich werde mit der Segensfülle kommen. Ist das ebenso so eine Fülle von, naja, halt einfach so, dass es ausreicht, ihr Lieben? Weit mehr. Wenn Gott von der Segensfülle des Christus, der Segensfülle des Evangeliums spricht, dann meint er eine Fülle, die so weit füllt, dass jeder Bereich gefüllt wird. Könnt ihr euch vorstellen, in Matthäus 9, Vers 16 wird diese Fülle gebraucht mit einem Flicken. Mit einem Flicken auf der Hose oder auf dem Stoff, auf das es aufgemacht wird. Und was macht der Flicken? Ein Flicken, er bedeckt nicht nur das Loch, sondern er geht sogar noch über den Rand. Ja? Also wenn man etwas flickt, dann wird nicht einfach nur das Loch so irgendwie zugeflickt, dass man das noch sieht. Ja, ich weiß, heute wird nichts mehr geflickt, aber normalerweise wurde geflickt, okay? Ein Loch wurde geflickt. Und dieser Begriff der Flicken ist genau dieses Wort Fülle, weil es etwas aufzeigt. Es wird alles geflickt, bis zu jedem Rand unter drüber. Und ich denke, es ist sehr passend in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Okay? Das wäre einfach nur, damit sie das Leben haben. Aber er geht weiter. Und das im Überfluss haben. Das ist die Fülle des Segens. Also wenn es etwas mit Jesus zu tun hat, mit dem Evangelium zu tun hat, und Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, dann werde ich mit der Segensfülle des Evangeliums kommen. Und du denkst vielleicht, warum bringt er das überhaupt in diesem Text auf? Was hat das wirklich damit zu tun, dass ein Leben, das eingebettet im Willen Gottes. Warum bringt er diesen Punkt? Wisst ihr, davor hat er gesagt, meine Aufgabe ist eigentlich woanders. Meine Aufgabe ist dort, wo das Evangelium noch nicht verkündigt wurde. Das bedeutet, ich habe andere Gaben. Und so wie er auch im Korintherbrief das beschreibt mit Apollos und sich, da sagt er, der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen. Ich bin der Pflanzer, Apollos hat begossen. Okay, und ihr Römer, ihr seid eigentlich in dem Stand, wo man begießen muss. Und ich bin der Pflanzer. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich zu euch komme, dass ich euch nichts geben kann. Dass ich nichts bringen kann, weil ich bin ja eigentlich nur der Pflanzer. Und bei euch gibt's nichts zu pflanzen. Bei euch gibt's was zum Begießen. Und aus diesem Grund sagt er, Leute, ich verkündige das Evangelium. Und weil das Evangelium so bombastisch ist, so groß und so reich und ich mit der Segensfülle des Evangeliums komme, obwohl ich der Pflanzer bin, habe ich euch viel zu bieten, denn ich bringe und ich komme mit dem Evangelium Gottes. Der Reichtum der Fülle des Segens ist nicht mit mir. Ja? Er sagt es nicht, dass er dieses bringt, dass das in ihm liegt, sondern in dem Evangelium liegt diese Segensfülle. Und im gleichen Brief, in diesem Römerbrief, hat er diese Segensfülle des Evangeliums beschrieben. Was deckt denn dieses Evangelium? Wie weitreichend ist diese Fülle des Evangeliums? Bedeutet das, dass jeder Lebensbereich in deinem Leben wirklich davon gesegnet sein wird? In einer gewissen Weise schon. Und in einer gewissen Weise geht es gar nicht um alles, sondern trotzdem wird diese Segensfülle eingeschränkt. Und ich sage euch, warum. Guckt mal, ihr könnt zurückblättern im Römerbrief, im ersten Kapitel, wo Paulus das Evangelium vorstellt. So gibt es drei Dinge, um die es hauptsächlich geht und wo die Segensfülle liegt. Paulus sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und jetzt kommen drei Gründe. Und diese drei Gründe zeigen auf diese Segensfülle. Denn sie beschreiben dieses Evangelium. Und da sehen wir gleich die Segensfülle, die aus diesen drei Dingen kommt. Also, erstens, warum er sich nicht schämt. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, danach auch für den Griechen. Zweitens, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und drittens, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ihr Lieben, es geht, diese Segensfülle Jesu des Evangeliums geht immer in Bereichen in der Beziehung des Menschen zu Gott. Es geht nicht als erstes um des Alltags. Ich meine jetzt des Alltags, des Materiellen. Ja? Viele, die Jesus angenommen haben, die diese Segensfülle Christi bekommen haben, haben von dem Augenblick an, wo sie Christus angebetet haben, Probleme gekriegt, Schwierigkeiten. Denken wir an unsere Geschwister, Brüder und Schwestern, die verfolgt werden, die, sobald sie Christus diesen Segen angenommen haben, körperlich leiden müssen. Und das ist, was die Schrift differenziert, diese Segensfülle. Ja, es gießt sich auch in unser Alltag hinaus und drüber, aber es geht hauptsächlich diese Segensfülle im geistlichen Leben. Und als erstes sagt er, ist diese Segensfülle, dass es aufzeigt, Leute, ihr steht vor einem gerechten Gott und ihr steht vor seinem Zorn. Warum? Weil ihr die Gerechtigkeit Gottes nicht einhalten könnt. Und das ist ein Segen, dass diese Botschaft des Evangeliums das macht. Das gehört zum Evangelium. Wenn einer das weglässt, dann verkündigt er nicht das Evangelium der Schrift. Das wäre genauso ein Vergleich, wenn jemand von euch einen Kamin zu Hause hat und da ist Feuer jetzt drin und er ist heiß. Und dann nehmen wir das kleine Kind und wie erklären wir dem am besten, dass wenn es das berührt, dann verbrennt es sich. Wir gehen hin, wir führen das Kind so nah wie möglich und strecken die Hand aus, damit es die Hitze spürt, aber nicht verletzt wird, und sagen, es ist heiß. Was machen wir damit? Nichts anderes wie das Evangelium, das uns hinführt und sagt, Leute, es gibt Gott. Es gibt einen gerechten Gott und das ist heiß. Ja? Und wir bringen den Zorn Gottes nahe und erklären das Evangelium als allerersten Schritt und bringen diese Segensfülle damit. Als nächstes zeigt das Evangelium Gottes, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Und diese Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Und dann als drittes, und so wird das auch im Römerbrief dann aufgezeigt, nachdem der Mensch diese Gerechtigkeit Christi erfahren hat, die Kraftwirkung Gottes. Die Kraftwirkung Gottes in dem Gläubigen, so weit reichend ist dieses Evangelium. Also, es ist eine Segensfülle. Und wenn ein Mensch, der ein Kind Gottes ist, unter dem Willen Gottes lebt, so lebt er mit dem Evangelium. Und da, wo der hinkommt, da kommt das Evangelium hin. Da kommen die Absichten Gottes hin und somit der Segen. Egal, welche Dienste, Fähigkeiten du hast, ob du ein Pflanzer bist oder ein Begießer oder ob du noch andere Gaben hast, wenn du, wo du hinkommst, da bringst du das Evangelium hin und das bringt Segen. Deswegen ist ein Leben im Willen Gottes ein Leben, das das Evangelium weiterträgt. Mit den Gaben, die du hast. Und das bringt Segen. Wir gehen zum nächsten. Ein Leben, das eingebettet im Willen Gottes ist, ist ein Leben des Gebets. Von Vers 30. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Er ruft sie auf, dass sie in den Gebeten mit ihm mitkämpfen. Und dieses kann man auf zweierlei Weise verstehen. Und zwar als erstes, es kann sein, dass er davon spricht, ich diene und ich führe mein Leben, ich verrichte meine Arbeit und meine Aufgaben in dem, dass ich ebenso auch in den Gebeten dafür kämpfe. Es ist nicht nur so, dass ich rausgehe und verkündige, sondern ich führe ein Leben des Kampfes, ein Leben des Gebets. Da sind Gegner, denkt an Epheser 6, wo uns beschrieben wird, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Warum? Weil dort Mächte sind. Ja? Es sind Mächte in der Luft, die da herrschen und es gibt einen tatsächlichen Kampf. Und dass Paulus sagt, ich kämpfe auch in den Gebeten, das ist das eine. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass er sagt, Leute, Gott hat mir Aufgaben gegeben. Gott hat mich hinausgesandt. Gott hat mich dazu bestimmt, dass ich Neuland erobere. Wisst ihr, ein Mann, ein Mensch, der von Gott gerufen ist, auf den Vorderseiten zu stehen, im Kampf, wer kriegt am meisten Pfeile ab? Wer kriegt den Gegner als erstes? Wo ist der Kampf am härtesten? Es ist dort, wo Menschen herausgerufen werden, nach vorne zu treten und voranzugehen. Da ist der Kampf am heißesten. Und er sagt, Leute, das ist meine Aufgabe. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir mitkämpft. Ihr seid sozusagen mit mir in den ersten Reihen, wenn ihr betet, wenn ihr im Gebet mit mir kämpft, so seid ihr ebenso hier vorne und ich brauche euch als diejenigen, so ähnlich wie Mose und Jesua. Da wurde gekämpft, aber da oben wurde der Kampf ausgeführt. Da oben wurde der Kampf ausgeführt und hier vorne wurde gekämpft, in der Tat. Und dass er hier sagt, Leute, ich bitte euch, dass ihr zusammen mit mir kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Und er gibt zwei Gründe, warum sie das tun sollen. Ist euch das aufgefallen? Er führt sie hinein. Erstmal hat er erklärt, dass er ein Leben führt unter dem Willen Gottes. Und jetzt führt er sie hinein und sagt, der Grund, warum ihr beten solltet, liest nochmal, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus willen. Ihr sollt im Willen des Christus leben. Ich lebe in seinem Willen. Und ihr sollt beten. Warum? Weil er das will. Zwei Gründe. Der erste Grund, warum sie mitkämpfen sollen, warum sie beten sollen, weil Jesus das will. um seinetwillen. Wenn du irgendetwas tust, ihr erinnert euch bestimmt an eine Aussage, die ihr schon mal gemacht habt, kannst du das um meinetwillen tun, okay? Ja? Kinder, vielleicht habt ihr das schon gehört, wo ihr irgendwas machen solltet und ihr wollt nicht. Und dann sagen die Eltern, okay, dann tu es um meinetwillen. Oder vielleicht habt ihr es in der Ehe gehört, ja? Du magst es nicht, aber wegen mir. Es ist ein klarer Ausdruck, warum du das machen sollst, um des anderen willen, weil er das so haben will. Ob er davon profitiert oder sonst was oder ob er das einfach nur haben will. Es geht um den Willen des Nächsten. Und hier sagt der Text, warum du beten sollst, weil Jesus es haben will. Nun möchte ich euch aufzeigen, wo Jesus das selbst angeordnet hat, dass gebetet werden soll, dass man beten soll, dass er das tatsächlich will, dass man beten soll. Und zwar, guckt mal in Lukas Kapitel 6, Vers 26. Lukas 6, Vers 26. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Und jetzt Vers 27. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Merkt ihr, in welchem Zusammenhang er diesen Aufruf platziert, dass man für die Feinde beten soll? Erstmal sagt er, wenn du ein echter Christ wirst, ein echtes Kind Gottes sein wirst, dann wirst du Leute haben, die gegen dich sind, die gegen dich reden werden, okay? Versteh das, wenn du echt sein willst, dann wirst du Leute haben, die dich hassen werden. Und in diesem Kontext sagt er, okay, und jetzt für dich. Jetzt hast du dir Leute kreiert, selber, die gegen dich sind. Und jetzt bete für sie. Okay? Bete für deine Feinde. Bete für die, die dich hassen. Und hier in diesem Text, wenn er es aufzeigt, dass du für deine Feinde beten sollst, ist es nicht selbstverständlich ein viel größerer Aufruf, dass du für deine Brüder, für deine Geschwister beten sollst? Wenn du schon so weit gehen sollst, dass du für deine Feinde beten sollst, selbstverständlich. Ihr Lieben, warum sollen wir beten? Weil Jesus das angeordnet hat, weil Jesus das gesagt hat. Das Gleiche finden wir wieder in Markus Kapitel 13. Ich werde das überspringen. Da haben wir die Anordnung, dass wir beten sollen. Das nächste ist in Markus Kapitel 13 von Vers 24 sehen wir die Aufforderung zu beten. Das gleiche in Markus 14, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und kurz vor den Leiden steht und die Apostel, die seine Jünger aufruft, dass sie wachen und beten sollen, damit man nicht in Anfechtung geratet, damit man nicht fällt. Also, Jesus will es. Wir sollen beten, weil er das so will. Und er gibt nicht nur die Anordnung, dass wir es tun sollen, sondern er sagt auch, wie es getan werden soll. Ich habe es, wo ich es gelesen habe, dachte ich, ja, das ist tatsächlich ein Gebetsmarathon, wo Jesus in Lukas Kapitel 18 über den Gebetsmarathon spricht. So spricht er über diesen Marathon und spricht auch über das Herz, das man da haben soll in diesem Gebetsmarathon. Und da bringt Jesus ein Gleichnis, ein Vergleich rein, warum man fortlaufend und immer wieder beten soll, dass man darin leben soll im Gebet. Deswegen als Marathon. Okay, es ist eine lange Strecke, bis du ans Ziel angekommen bist und zwar bei Christus bist. Und er bringt das, den Vergleich und sagt, hört mal, es gab einen Richter in der Stadt. Und dieser Richter, er hat niemand gefürchtet, er war gottlos. Und vor diesen Richter kommt eine Frau und bittet ihn. und sie kommt so beharrlich, dass dieser Richter irgendwann mal sozusagen knickt und sagt, wisst ihr was, ich habe keine Angst vor Menschen, ich habe keine Gottesfurcht, aber damit sie mich nicht belästigt, werde ich ihr ihre Bitte erfüllen. Und dann sagt Jesus, hört mal zu, das ist eine ganz natürliche, normale, alltägliche Situation, die ihr in eurem Alltag erleben könnt. Gott aber ist ganz anders. Und Gott ist ein liebender Vater. Wenn dieser Richter, der gottlos ist und sich um nichts kümmert, niemanden fürchtet, ihr ihre Bitte erfüllt hat, was denkt ihr, wird euer Vater machen, wenn ihr, wenn die Heiligen Tag und Nacht zu ihm beten? Denkt ihr nicht, dass Gott besser ist wie dieser Richter? Ja klar, ist er besser als dieser Richter und er wird euch schnell erhören. Und dann sagt er, hört mal zu, welch eine Einstellung, wie sollte euer Herz sein? Und dann bringt er diese zwei Beispiele von diesen zwei Männern, die in den Tempel gehen und beten, von dem Schriftgelehrten, von dem Pharisäer und von einem Ungerechten, von einem Zöllner. Und zeigt ihnen auf, das Herz, wenn ihr betet, muss demütig sein. Es muss gebrochen sein. Es muss verstehen, dass Gott mir nichts schuldet. Gar nichts. Sondern man kommt mit der Erwartung eines liebenden Vaters, eines gnädigen Vaters, mit einer demütigen Haltung. Und da gibt's Erhörung. Ihr Lieben, warum sagt Paulus, dass sie beten sollen? Weil Jesus es angeordnet hat. Weil Jesus es direkt angeordnet hat, aus diesem Grund sollten sie in den Kampf einsteigen. Nicht einfach nur in eine kleine Bitte, sondern in den Kampf, wie ein tatsächlicher Kampf, sollte das Gebetsleben sein. Und warum? Weil Jesus das angeordnet hat. Und ich denke, dass Jesus das nicht nur dadurch angeordnet hat, dass er es direkt befohlen hat. Ihr wisst, dass wir als Kinder Gottes Nachahmer Christi sind. Wie zum Beispiel erwähnt wird im 1. Korintherbrief Kapitel 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie ich der Nachahmer Christi bin, oder 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Ein Jünger ist nicht nur darauf fixiert, was der Meister sagt, sondern wie er lebt. Nachahmen bedeutet genau zu gucken, was er macht. Okay, er verdreht die Augen oder er macht irgendein Gesicht oder irgendwas. Kinder, das kennt ihr, ne? Das spielt ihr doch manchmal, wenn man nachahmt und der andere sich dann darüber ärgert. Hey, du sollst mir nicht nachmachen. Nachahmen bedeutet, wie in einen Spiegel zu gucken. Wenn dort die Hand gehoben wird, dann hebt sich meine. Und das ist, was wir im Leben Jesu ebenso feststellen können. Das Leben des Gebets. Also es war nicht nur ein Gebot, sondern wenn wir auf das Gebot der Nachahmung eines Jüngers gucken, so war das Leben Jesu durch unser Nachahmen ebenso ein Gebot. Und wenn wir darauf sehen, durch sein ganzes Leben hat sich das durchgezogen. Wo Jesus öffentlich auftritt, wo er zu Johannes kommt, um getauft zu werden, Lukas Kapitel 3, da betet er. Wo Jesus dann seine Jünger holt und mit ihnen durch das Land zieht, so sehen wir, dass immer wieder gesagt wird, zum Beispiel Markus 1, Vers 35, und am Morgen, als noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort. Er wird von den Menschen gesucht, weil sie Heilung möchten, und Jesus geht weg an einem einsamen Ort, um zu beten. Das ist kein Einzelfall. Lukas Kapitel 5, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm verbreitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und jetzt Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Das zeigt auf, dass Jesus das immer wieder gemacht hat. Er zog sich von der Menge, die ihn gesucht hat, um ihn zu hören und geheilt zu werden, zieht er sich weg an einsame Orte, um zu beten. Wisst ihr, dass bevor Jesus seine 12 Apostel berufen hat als Apostel, dass er die Nacht im Gebet verbracht hat? Lukas Kapitel 6 von Vers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12 und so weiter. Jesus hat ein kontinuierliches Leben des Gebets geführt. Wir haben zwar keine Stelle, die uns direkt gesagt hat, dass Jesus ein öffentliches Gebet gesucht hat, ja, dass er öffentliche Gebetsversammlungen besucht hat. Das haben wir nicht. Aber durch sein ganzes Leben hindurch sehen wir, dass Jesus ein Leben des Gebets geführt hat. Also, warum sollen wir für den Nächsten beten? Warum sollen wir für Menschen, die im Vordergrund stehen, beten? Warum sollen wir kämpfen in den Gebeten? Wegen Jesus, weil er das so will. Steig ein in seinen Willen. Er will es so. Zweitens, und das ist überraschend, es war überraschend für mich, der zweite Grund, warum wir beten sollen. Ich lese den Vers nochmal. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus, ja, willen, also wegen ihm sollt ihr beten. Und jetzt zweitens, warum ihr beten sollt, und der Liebe des Geistes willen. Ihr sollt beten wegen der Liebe des Geistes willen. Was bedeutet das? Habt ihr irgendwo in der Bibel eine Stelle gefunden, die euch gesagt hat, der Heilige Geist liebt euch? Gibt es nicht. Es gibt keine einzige Stelle, die uns sagt, dass der Heilige Geist uns liebt, außer hier, wo wir aufgerufen werden zu beten, weil der Heilige Geist uns liebt. Aus diesem Grund sollen wir beten. Und ich fand das heute so passend, wie durch die Einleitung, so auch durch die Lieder. Es kam eine Botschaft durch. Liebe äußert sich wie? Durch die Tat. Wie weiß man, dass einer einen liebt? Durch die Tat. Und hier dieser Text macht uns etwas Großes auf. Warum wir beten sollen? Weil der Heilige Geist uns lieb hat. Und ich musste eine erstaunliche Entdeckung machen, wo ich da durchging, um die Tätigkeiten des Heiligen Geistes aufzudecken und seine Liebe aufzuzeigen, dass ich überrascht war, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, was der Heilige Geist alles in unserem Leben wirkt. Und dass tatsächlich du diesen Heilsplan Gottes so sehen kannst, dass Gott der Vater uns rettet, dass Gott der Sohn uns rettet und dass Gott der Geist uns rettet. Und nachdem Christus uns gerettet hat und gen Himmel gefahren ist, dass dieses Heilswirken, was geschieht, durch das Wirken des Heiligen Geistes gemacht wird. Und dass der Heilige Geist in den Menschen Buße bewirkt. Johannes 1, Vers 16 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Hier haben wir bitteschön wieder diesen Segen des Evangeliums, ja, von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Er wird Menschen überführen, wo Jesus, also er wird den Ungläubigen überführen zum Glauben, wo Jesus mit Nikodemus spricht, Johannes Kapitel 3, da sagt er, der Heilige Geist ist es, der die Wiedergeburt bewirkt, der den Menschen in ein neues Leben bringt. Ja, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, und was meint er, dieses von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, okay? Also natürlich, wir alle, ein jeder Mensch, er ist aus dem Fleisch geboren, das ist Fleisch, also das ist noch der natürliche Mensch. Und jetzt der Kontrast. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und er zeigt ihm auf, dass die neue Geburt geschieht durch den Heiligen Geist. Also, guckt mal, 1. Korinther 6, Vers 11, wird das nochmal in Verbindung gebracht, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Wiedergeburt, wo dieser neue Mensch geschaffen wird. Vers 11, Kapitel 6. Und solche sind etliche von euch gewesen, also ihr wart mal natürliche Menschen, ihr wart Sünder, ihr wart gegen Gott, solche wart ihr gewesen mit all den Sünden, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wie geschieht das? Ein hervorragendes Bild finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 2. Wie geschieht das, dass der Heilige Geist Menschen neu macht, dass er es wirkt, der die Wiedergeburt schafft, den neuen Menschen kreiert? Wie geht das? Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also als allererstes, um das vielleicht einfacher zu verstehen, wenn du dir das vorstellst, okay, auf der einen Seite, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das ist, du weißt noch nicht genau, was es ist, ja, es ist kompliziert erklärt, aber auf der anderen Seite weißt du, was es ist, hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist dieses Gesetz der Sünde und des Todes, wovon uns hier das Gesetz des Geistes frei gemacht hat? Es ist das Gesetz Gottes. Es sind die 10 Gebote. Warum wird das genannt als Gesetz des Todes? Weil ein jeder Mensch vor dieses Gesetz gestellt wird. Und das Gesetz wird vor einem jeden Menschen gestellt. Da kann niemand entfliehen. Und dieses Gesetz verurteilt jeden zum Tod, weil man das nicht hält. Ein jeder Mensch wird geboren unter dieses Gesetz. Und er muss das erfüllen. Und dieses Gesetz verurteilt ihn. Und jetzt macht der Text uns deutlich, das Gesetz, warum ist es ein Gesetz des Todes? Weil es uns verurteilt, es verdammt uns, es bringt uns in den ewigen Tod. Und das Gesetz des Geistes hat uns von diesem Gesetz frei gemacht. Wie bitte? Indem, dass es uns in Christus Jesus hinein platziert. Der durch den Geist Gottes, der uns zu einem neuen Leben erwacht, werden wir in Christus hineinplatziert. Und weil wir in Christus hineinplatziert werden als Kinder Gottes, wisst ihr, was hier geschah? Jesus ist gesetzmäßig für die Sünden gestorben. Er ist tot. Es gibt diesen Jesus nach dem Fleisch sozusagen nicht mehr. Ja? Er ist gestorben. Und weil wir in Jesus waren, sind wir hier zusammen begraben, beerdigt. Wir sind erledigt, wir sind tot. Es gibt den alten Menschen nicht mehr. Und auf dieser Seite, weil wir gestorben sind, können wir wiedergeboren werden. Als neue Menschen, als Kinder Gottes. Und wir wachen auf zu einem neuen Leben, um in Jesus zu leben und zu wandeln. Wisst ihr eigentlich, dass das Gebet des Herrn Jesus, das hohe priesterliche Gebet in Johannes Kapitel 17, hauptsächlich davon spricht, gerade die Bitte an Gott für die Verheißung des Heiligen Geistes, damit die Kinder Gottes einst werden. Ich lese euch das. Das Gebet des Herrn Jesus. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Ja, das ist ein direktes Gebet für die Gläubigen. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und das wird gleich erklärt, diese Bitte, dass sie eins sind, gleich wie wir. Vers 13, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Sie sollen eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Was meint er damit? Wisst ihr, dass der Heilige Geist der Geist Gottes ist? Wisst ihr, dass der Heilige Geist der Geist Jesu ist? Und weil es der gleiche Geist ist, deswegen sind sie eins. Es ist nicht eine Person, aber sie sind eins. Und das ist, was er hier bittet, dass die, die an mich glauben, dass du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. So wie du in mir und ich in dir, dass sie in uns eins seien. Aus diesem Grund sehen wir, er bittet hier für den Heiligen Geist, für diese Verheißung des Geistes auf die Kinder Gottes. Und durch den Heiligen Geist werden wir in Christus hineinplatziert. Und wir sind in Christus Jesus gestorben für das Gesetz und auferstanden zu neuem Leben durch den Heiligen Geist. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Ich muss zackig machen. Also, das ist aber längst nicht alles. Jetzt wird das erst richtig sichtbar. Der Mensch wurde wiedergeboren und der Heilige Geist wirkt in dem Gläubigen. Oh, wir haben so viele Bibelstellen, die uns das aufzeigen, wie der Heilige Geist wirkt, was er alles tut, dass er Menschen führt und leitet. Ja? Ihr erinnert euch an ich versuche schnell immer einfach nur durchzukämmen. Also, als erstes, der Geist, sobald er den Menschen wiedergeboren hat, so gibt er ihm Gaben, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 11. Dann leitet und führt er sie. Der Geist lehrt sie. Guckt mal bei Zacharias ein Beispiel. Lukas Kapitel 1, Vers 67. Da ist der Zacharias, der geführt vom Heiligen Geist spricht. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Und wir sehen, dass der Heilige Geist dem Zacharias über Jesus aufdeckt. Der Heilige Geist gibt Erkenntnis über Christus. Der Heilige Geist gibt Erkenntnis über den Heilsplan Gottes. Denn Zacharias spricht hier von Jesus und dass in Jesus ein Horn des Heils aufgerichtet wurde. Ein Horn des Heils, ein Horn ist ein Bild für ein Königreich, für eine Königsherrschaft. Und das ist Heilsplan Gottes. Und das wurde Zacharias durch den Heiligen Geist aufgedeckt. Es wurde ihm klar, was da geschieht. Also, der Heilige Geist führt Simeon in den Tempel, um anzubeten. Der Heilige Geist führt aber ebenso Jesus in die Wüste, um versucht zu werden. Es ist die Leitung des Geistes, der seine Kinder führt. Und da möchte ich hinzufügen, obwohl er in die Wüste führt, um versucht zu werden, so gibt es dort Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr dürft wissen, wenn wir in die Versuchung geführt werden, wir dürfen bitten, dass wir nicht hingeführt werden. Aber wenn wir hingeführt werden, da dürfen wir wissen, da ist Kraft des Geistes. Der Heilige Geist wirkt da. Da ist Bewahrung. 1. Korinther 1, Vers 13. Und wisst ihr was? In Römer Kapitel 8, der Heilige Geist, er tritt ein für unsere Schwachheiten. Wenn du schwach bist, so tritt der Heilige Geist ein. 8, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Und dann kommt ein Beispiel, wie er uns zu Hilfe kommt. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie wir beten sollen, obwohl wir aufgefordert werden zu beten. So heißt es im Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Der Heilige Geist verwendet sich vor uns für unsere Gebete vor Gott. Fantastisch. Römer Kapitel 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Du hast die Verheißung nicht nur, dass der Heilige Geist hier Menschen verändert, Buße schenkt, Wiedergeburt schenkt, sie durch ihr ganzes Leben begleitet und führt und stärkt, in den Versuchungen beisteht und hilft, im Gebet unterstützt, sondern eines Tages, weil der Geist in euch ist, werdet ihr auferweckt werden. Warum? Wegen dem Geist. Nicht wegen euch, sondern weil der Geist Gottes in euch ist. Deswegen werden Kinder Gottes auferweckt. Jedes Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Es gibt kein einziges Kind Gottes, das nicht den Heiligen Geist hat. Deswegen die Zuversicht und die Hoffnung für einen jeden durch das Wirken des Geistes. Und das benutzt Paulus hier und sagt, guckt mal, reicht euch das nicht aus? Ich ermahne euch, dass ihr für mich kämpft in den Gebeten. Warum? Weil Jesus das will. Weil Jesus das so gelebt hat. Und daraus sehen wir ebenso ein Gebot, weil wir ihm nachahmen. Und zweitens, weil der Heilige Geist euch lieb hat. Und guckt, was er wirkt. Wie er in eurem Leben arbeitet, wie er euch gestaltet in Christus hinein und an euch sägt und schleift und macht und tut und euch vor dem Vater vertritt und euch Sicherheit gibt, dass ihr auferweckt werdet am letzten Tag. Ist das nicht Ermutigung genug? Brauchst du mehr Ermutigung, dass du sagst, Herr, du liebst mich so? Ich möchte einsteigen in das Gebet. Ich möchte ab heute mitkämpfen. Ich möchte diesem Gehorsam leisten. Also ein Leben, das eingebettet ist in den Willen Gottes, bedeutet, obwohl Gott alles das tut, was er will, bedeutet das genauso, dass wir Segen verteilen, wo wir sind. Und das bedeutet, dass wir beten. Und er gibt uns zwei Motivationen, warum wir beten sollen. Wegen Christus und wegen der Liebe des Geistes. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Lasst uns beten.